liebe Inga, zum Pure Women Talk, einer neuen Folge im Gesundheit beginnt beim Genießen Podcast. Und ich habe dich heute ja eingeladen, weil du einige Gemeinsamkeiten mit mir hast. Wir kommen beide aus der Schulmedizin ursprünglich und sind beide irgendwie jetzt auf einem doch spirituelleren Weg, sind aber trotzdem gar nicht ganz weg von unserer Ursprungsprofession. Und aber bevor ich zu viel erzähle, liebe Inga, herzlich willkommen. Stell dich doch einmal kurz selber vor.
Ja, vielen Dank, Andrea. Ich freue mich wirklich wahnsinnig, dass ich heute dabei sein darf und mit dir dieses Gespräch führen darf. Ja, ich bin Inga, ich bin 44 Jahre alt und lebe momentan in der schönen Pfalz. Ich bin eher auch ein nördlicheres Gewächs, so wie du ja auch, und dann der Liebe wegen in die Pfalz gezogen, genau, weil ich meinen Mann eben kennengelernt habe, der hier ganz arg verwurzelt ist. Und ja, ich bin Fachärztin für innere Medizin und habe da auch ja lange, lange Zeit im Krankenhaus gearbeitet, insbesondere auch auf der Intensivstation und habe da Menschen auch, die ja sehr intensiv Unterstützung brauchten, begleitet auf allen Ebenen und ja, bin dann aber mit der Geburt der Kinder so ein bisschen sesshafter geworden, bin in die Praxis gegangen, bin noch Fachärztin für Allgemeinmedizin geworden und habe dann aber gemerkt, dass ich in all diesen ja, Alltagswirrungen, sage ich es mal, auch noch so ein bisschen mehr für mich selber brauche. Einfach Tools, die mich mehr jetzt als zum Beispiel die klassischen naturheilkundlichen oder schulmedizinischen Elemente in meinem Alltag begleitet. Nicht nur in Bezug aufs Wohlbefinden, sondern auch wirklich im Thema ganzheitliche Gesundheit. Und so bin ich dann als allererstes zum Yoga gekommen. Genau.
Ja.
Ja. Und bin da dann eingetaucht. Und das ist, glaube ich, eine Eigenschaft, die ich wirklich habe. Wenn ich an der Oberfläche kratze, muss ich da dann auch wirklich ganz tief reingehen. Also
Das verstehe ich.
ja,
Das ist
gell.
ja auch so, ja.
Und dann bin ich Yogalehrerin geworden und noch Meditations- und Achtsamkeitslehrerin, habe da auch eine fast anderthalbjährige Ausbildung gemacht und irgendwie kam ein Baustein zum anderen und ja, eine Ausbildung folgte der nächsten und ich durfte auch immer weiter wirklich in wie du es schon am Anfang gesagt hast, diese spirituelle Komponente, einfach den Zauber um uns herum und all dieses alte Wissen, was es halt eigentlich schon gibt und was wir immer wieder ja, eingeladen sind, in uns aufzunehmen und uns auch daran zu orientieren, was die Menschen früher halt auch eben schon wussten und es vielleicht nur anders erklärt haben. Also für mich ist das, ach, genau, einfach wirklich so ein, ja, ein absoluter Schatz, den wir da vor uns und um uns herum haben. Und
Total.
ja, und in diese Elemente durfte ich dann auch weiter eintauchen, eben über das Pranayama, aber auch über eine spirituell schamanische Ausbildung, in der wir uns ja auch kennengelernt haben, ne, im Flow, genau, im Spirit Guide. Und ja, es wird mehr und mehr. Und ich durfte ja auch bei dir schon die Arodufki-Ausbildung machen, genau, als Practitioner. Das ist auch
Ja,
ganz.
genau, es geht ja im Dezember weiter mit dem zweiten Reiki-Grad noch.
Ja, dann bauen wir noch weiter auf. Ja, genau,
Sag
also.
mal, arbeitest du denn immer noch als Ärztin oder bist du jetzt ausschließlich Yoga-Lehrerin und im spirituellen Bereich unterwegs, wenn man so will?
Ja, also ich arbeite noch ärztlich, aber nicht mehr so direkt am Menschen. Genau.
Okay.
Also ja, ich bin jetzt in der Sozialmedizin tätig und darf da eben den Blick auf die Menschen geben und schauen, wie man die am besten eben in diesem sozialmedizinischen Kontext begleiten kann, um die auch weiterhin ja am Arbeitsleben teilhaben zu lassen. Ne? Da geht es ja ganz viel darum auch Menschen mit Einschränkungen, wie kann man die unterstützen, damit sie eben weiterhin diese Struktur auch und die Eigenständigkeit im Arbeitsleben haben. Und dieser Job gibt mir wahnsinnig viel Flexibilität. Ich habe ein ganz,
Das
ganz
klingt
tolles
gut.
Team. Ja, genau. Und das war so der Entscheidungsgrund, also der Entscheidungsweg auch zu sagen, ich möchte für das andere, für eben Yoga, Spiritualität, Ganzheitlichkeit mehr Raum geben. Und ja, da brauchte ich dann etwas anderes als eben 24/7 Krankenhaus oder auch Praxisarbeit, die mich doch auch wirklich immer sehr gefordert hat und auch einen großen zeitlichen Raum eingenommen hat.
Wie hat denn jetzt so, da denke ich immer an meine Erfahrungen, die ich gemacht habe, wie hat denn so dein Umfeld reagiert, als du auf einmal oder irgendwann mit Yoga und vielleicht auch Fusion Flow, Krafttieren, Jahreskreisfesten um die Ecke kamst, mit deinem naturwissenschaftlich fundierten Hintergrund?
Ja, das war ganz spannend. Also Yoga ging noch, sage ich mal.
Ja, okay. Ja, Yoga ist allgemein jetzt schon so, ne? Es ist okay. Nicht
Genau.
mehr Hokuspokus, aber so der Rest, das hat sich ja doch dann noch mal tiefer spirituell entwickelt, sag ich mal.
Ja, also das war, also viele, darf ich schon auch sagen, waren einfach sehr interessiert. Die wollten einfach auch ganz viel wissen, was machst du da genau und was bedeutet das jetzt? Und aber auch einige, die dafür dann ja kein richtiges Verständnis hatten, ne? Also die lassen mich machen und
Ja,
ich darf da auch mit meinen Kristallen um die Ecke kommen und mit meinen Ölen. Und
okay.
aber wenn die dann mal in die Tiefe nachgehen, merke ich auch, wie ich es versuche, eben auf mehreren Ebenen zu erklären, wie ich es dir zum Beispiel nicht erklären müsste.
Ja.
Ja, also
Okay, ja.
das ist so.
Interessiert klingt ja grundsätzlich immer erstmal gut, ne? Interessiert ist ja offen und kann was draus werden, aber es gab jetzt keine direkte Ablehnung, dass gesagt wurde, um Gottes Willen, Hokus Pokus, was macht sie jetzt?
Nee, das Gott sei Dank nicht. Also da muss ich sagen, da bin ich ganz, ganz dankbar, dass ich vielleicht auch schon einen wirklich schönen Kreis von Menschen um mich herum habe, dass ich da keine Ablehnung erfahren habe. Und ja.
Es ist vielleicht auch tatsächlich der Ort. Ich komme ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen und gelernt habe ich ganz viel im Allgäu, also im Süden, Süden, Süden. Südlicher geht schon fast nicht mehr, Grenze zu Österreich.
Ja.
Und hier oben im Norden ist es einfach anders. Also ich habe da schon alleine, was so die Aromatherapie angeht, so ein Nord-Süd-Gefälle bemerkt, wenn man das so sagen kann. Weil hier oben gibt es auch relativ wenig Ausbildung nach wie vor und ich mache das ja schon eine ganze Weile, musste also immer in den Süden reisen. Und ich konnte noch so ein paar Sachen in Hessen oder Nordrhein-Westfalen dann auch machen. Weiter nach oben kamen sie dann irgendwie nicht, die Dozenten. Und hier oben ist es tatsächlich auch so in der Klinik, dass es noch sehr als Hokuspokus abgetan wird. Also ob es Aromatherapie ist oder ja gut, Bewegungstherapie, Yoga, ja, in den Kliniken tatsächlich kaum hier oben. Und ich hatte auch ganz viel medizinisches Personal in meiner Ausbildung zur Aromatherapeutin damals aus dem südlichen Bereich, ne? Also da wurden ganze Teams freigestellt aus Kliniken, um die Ausbildung zu machen. Ich durfte das alles selber bezahlen und in meiner Freizeit
Ja.
so in etwa, ne? Also dieser Ansatz, auch der anthroposophische, der fehlt hier noch so ein bisschen und ich versuche den halt auszubauen. Also hier sind die Menschen nicht ganz so offen und häufig kam eben die Frage, wie ich das denn so mit meiner evidenzbasierten Ausbildung in Einklang bringen kann. Also ich sehr gut. Weil gerade auch, du hast ja das Naturheilkundliche angesprochen, was in der Schulmedizin es ja auch gibt. Die Aromatherapie ist ein Teilbereich der Phytotherapie. Und das ist eine anerkannte Wissenschaft. Leider sind ätherische Öle in Deutschland zum Großteil Kosmetika und Wellnessprodukte. Und das macht es ein bisschen schwierig, weil die offiziell nichts können. Aber sie können ja was. Und dann haben sie ja offiziell auch keine Nebenwirkungen und dann ist das Geschrei groß, wenn sie denn welche haben, weil sie falsch angewendet werden. Also da haben wir noch einen Weg vor uns. Genau. Jetzt hast du ja auch Pranayama angesprochen. Erzähl doch mal bitte kurz für die, die das nicht kennen, die weder in Yoga oder sonst irgendwie bewandert sind, was ist denn überhaupt Pranayama?
Ja, Pranayama ist eigentlich das bewusste Lenken und ja auch Erweitern des Atems. Und da gibt es verschiedene Methoden, in denen man die Teile des Atemzyklus eben beeinflussen kann. mit eben Verlängern, mit auch mal dem Halten des Atems. Und je nachdem, wie und auf welche Weise man das praktiziert, kann man damit eben auch unterschiedliche Wirkungen auf unser vegetatives Nervensystem, auf die Lungen, eigentlich auf den ganzen Organismus erzielen.
Und es kommt das ursprünglich aus der yogischen Philosophie? Also im Yoga, da hört man vielleicht auch schon mal Pranayama, da macht man viel auch mit Atem. Kommt das daher oder gibt es noch einen anderen Ursprung?
Nee, das kommt tatsächlich schon auch daher. Ne? Das sind, genau, entspringt wirklich den ganz alten Schriften. Und da war das Pranayama, also dieses Atemlenken, eher Teil von Ritualen oder eben Teil von Gesängen, von spirituellen Gesängen. Und dann wurde das aber immer mehr auch in den Kontext von Meditation mit einbezogen. Und erst relativ spät, ich glaube so vor ungefähr 500 Jahren wurde das dann auch wirklich als Teil oder als sehr eigenständiger Teil eben beschrieben. Ne? Dann also als Yoga-Weg sozusagen, als einer der Teile des Yoga-Weges. Ne? Wurde vor allem eben als Reinigungstechnik genutzt oder auch zum Lenken unserer Lebensenergie und oder der kosmischen Energie des Pranas. Aber das hat so ein bisschen gedauert, bis sich das etabliert hat, als eigenständige Technik. Genau, also auch im historischen Kontext sozusagen.
Ach, spannend. Ja, weil da ist es mir das erste Mal tatsächlich auch begegnet, so Pranayama, Atem irgendwas. Und Prana ist die Lebensenergie, was bei uns im Reiki, also in der japanischen Tradition, das Ki ist, meint im Endeffekt das Identische. Und
Genau.
mit Prana können die Menschen aber häufig mehr anfangen, weil sie es aus dem Yoga kennen. Und
Genau.
Pranayama, den Atem. Also ich habe ja in meiner Entspannungstherapie-Ausbildung auch Atem Übungen gehabt und das muss ich sagen, war so sehr mau. Also es gab jetzt nicht so viel. Es gab ein paar Zähltechniken und die Wechselatmung habe ich tatsächlich auch kennengelernt, aber eben als Wechselatmung und nicht wie sie ja im yogischen Kontext dann auch ist. Und das war es dann auch schon fast. Also dann noch vielleicht noch Flankenatmung, Brustkorbatmung, Bauchatmung, so die Klassiker und dann hörte es auch schon auf. Das fand ich sehr, sehr schade, weil auch gerade so in der Arbeit in der Klinik, ich habe ja immer psychiatrisch gearbeitet und wir hatten doch häufiger Menschen, die auch zu Dissoziation neigen und darüber dann auch vielleicht in Hyperventilationszustände kommen oder auch bestimmte Persönlichkeitsstörungen zeigen das gerne mal. Ich bin schon immer ein großer Freund von, wir brauchen kein Equipment gewesen. Ne? Und weil manchmal haben wir die Zeit ja auch einfach nicht. Du hast auf der Intensivstation gearbeitet, dann brauche ich dir von Z Faktor Zeit nichts erzählen. Ne? Da können wir nicht sagen, okay, wir setzen uns jetzt mal hin und ich hole ein Räucherstäbchen und mache eine Mandala-Decke, breite ich aus und dann gucken wir mal weiter. Das geht an manchen Punkten nicht. Ne?
Ja, das könnte
So schön wie
schwer.
das vielleicht ist, ja. Aber da muss man natürlich auch immer schauen, wo befinde ich mich denn jetzt gerade und mit wem. Und wir haben dann, also wir Pflegepersonal haben dann immer mit unseren PatientInnen geatmet, um die so in eine Beruhigung zu bekommen, aus diesem Zustand herauszuholen. Muss aber gestehen, da fühlte ich mich nicht so wahnsinnig kompetent mit. Weil in der Ausbildung als Krankenschwester, ich weiß überhaupt nicht, ob wir da jemals, außer jetzt Lunge an sich, anatomisch und was es für Erkrankungen gibt, über Atem gesprochen haben. Und es ist so essentiell. Und man kann so
Ja.
viel und einfach und schnell damit bewirken, wenn man es denn kann. So, also das finde ich, ist ja immer so die Voraussetzung, dass man auch weiß, was man da tut.
Ja, und das, was du angesprochen hast, ist ja auch wirklich für sich selbst zu wissen, wann atme ich denn gesund?
Ja,
Was ist
genau.
ein funktionierender, normaler Atem?
Ja.
Also alleine diese Vermittlung wäre schon für sehr viele Menschen hilfreich, denke ich. Ne?
Absolut,
Als
ja.
Basis erstmal von allem. Ne? Wir spüren den Atem eigentlich meistens erst dann, wenn er eben nicht mehr gleichmäßig und sanft und leise fließt, sondern sich einfach
Richtig.
ja, dysfunktional verändert.
Ja. Und jetzt haben wir ja diesen, ich sag mal, neuen Trend, der mich persönlich so ein bisschen beunruhigt. Ich bin ja, nur weil ich eben diesen wissenschaftlichen Hintergrund habe, bin ich ein Fan von Ausbildung und man sollte eben wissen, was man da tut. Einfach weil ich aber auch, wie du ja wahrscheinlich, ich habe psychiatrische Notfälle dann im Kopf, natürlich auch vitalbedrohliche, du als Ärztin sowieso. Und da denke ich dann immer so dran, wenn ich so einen neuen Trend wie Breathwork höre. Und dass es da so stundenweise Ausbildungen gibt, sage ich mal. Und dann, ja, werden die auf die Menschheit losgelassen, die, wie du ja schon sagst, keine Ahnung von normalem physiologischen Atem schon haben. Machen da zum Teil, also so empfinde ich das zumindest, wirklich große Experimente, die ja auch schief gehen können. Hast du einen Unterschied vielleicht zu diesem Breathwork und Pranayama oder kommt da etwas aus dem anderen her?
Also also Breathwork an sich, also diese Bezeichnung kommt ja erst aus den 1960er oder 70er Jahren, ne?
Mhm, also jünger.
Und ist eigentlich eine etwas andere Herangehensweise, eine ganz andere Intention. Es ist zwar auch ein bewusstes Atmen und eine Nutzung eben verschiedener Techniken, um den Atem zu lenken, und dann Sauerstoff im Blut zu beeinflussen oder eben das Kohlenstoffdioxid, also das, was wir aus dem Körper ausatmen wollen. Aber die Intention ganz ursprünglich war wirklich eine Bewusstseinszustandsveränderung sozusagen.
Ah, okay.
Genau. Das kommt auch aus dem psychotherapeutischen Kontext, ne? Da wurde früher ja eher mit psychotropen Substanzen, beispielsweise LSD, gearbeitet. Und
Das
als es
machen wir
dann
nicht mehr.
verboten wurde, genau, spannend, gell? Genau, und als es dann verboten wurde, wurde eben versucht, über den Atem Zustände herbeizuführen, die diesem ähneln, die eben wirklich diese tiefen Emotionen, die vielleicht auch Traumata lösen können, ja, zu entwickeln. Und da es dann dieses ja, Transformative oder Transformational Breathwork entstanden. Das ist nochmal wirklich separat zu sehen. Auch wenn vielleicht einige Abläufe ähnlich sind zu, sag ich mal, kraftvollen Pranayamas, eben aus der Hatha Yoga Pradipika, also wie es da beschrieben wurde in so einer alten yogischen Schrift. Aber die Intention ist eben eine andere. Ne? Also da möchte ich wirklich was auf dieser ganz tiefen emotionalen Ebene verändern. Und das Spannende ist, das funktioniert halt. Ne? Und ich muss damit umgehen können, wie das funktioniert. Und ich habe so das Gefühl, dass vielleicht nicht immer ganz der Kontext gesehen wird. Also was für Menschen zu einem kommen. Natürlich kann es jemand sein, der wirklich ein, sag ich mal, kleineres Päckchen mit sich hat. Aber es können auch Menschen kommen, die wirklich, ja, doch irgendwo im Kern viele Dinge haben, die lange nicht nach oben gekommen sind. Und dadurch, dass eben diese transformativen Atemtechniken auch funktionieren und das
Und
herauslösen
gut
können.
funktionieren? Ja. Die funktionieren ja dann auch gut.
Ja, genau. Und zwar nicht nur auf der körperlichen Ebene, wo man merkt, es kribbelt irgendwie überall und die Energie kommt ins Fließen. Und ja, man all diese, aber ja vielleicht auch schon per se vielleicht etwas beängstigenden Wahrnehmungen auf der Körperebene sind, wie halt genau das Kribbeln, das Verkrampfen der Hände, Kribbeln im Mundbereich. Man spürt, irgendwas passiert, was ich vielleicht noch nie gespürt habe, ist eben aber diese Seelenkomponente ja auch ganz, ganz wichtig.
Ja,
Und
absolut.
das handeln zu können, da habe ich das Gefühl, braucht man auch viel Erfahrung.
Ja.
Und ja, muss die Menschen einfach gut begleiten können auf diesem Weg. Und also meiner Meinung nach darf man sich dafür auch lange und intensiv ausbilden. Ja,
Ja.
genau.
Ja, das finde ich auch, das Gleiche gilt eigentlich für alles, was man so mit Menschen und an Menschen dann anwendet.
Ja.
Nun gehen Reiki-Ausbildungen oder Aromatherapie-Ausbildungen auch häufig nur Wochenenden und dann gibt es ein Zertifikat und Deutschland ist ja ein Zertifikateland, ne? Wenn du das Zertifikat hast, super, dann kannst du das alles machen. So. Das ist auch schön. Ich glaube, wir dürfen uns einfach auch Zeit zum Integrieren von neuen Praktiken erlauben oder müssen das sogar für unsere KlientInnen.
Ja.
Weil Auch so, wenn ich bei Weiterbildungsträgern unterwegs bin, untergehen Aromatherapiekurse 6 Tage. Also nach 6 Tagen kann ich das nicht. Das muss man einfach mal an der Stelle so sagen. Nicht umsonst hast du ein ganzes Studium und zwei Fachärzte gemacht und eine 500-Stunden-Yoga-Ausbildung. Ne, da gibt es ja auch von bis, ich glaube, 200, 300, 500 und das ist so das Höchste, glaube ich, ne?
Ja, genau.
Ja, also 500 Stunden hast du etwas gelernt und noch eine eigene Praxis. Und wenn man dann losgeht und sagt, okay, ich biete jetzt Yoga-Klassen an, dann ist das was völlig anderes, als wenn du das nach, jo, ein Wochenende und jetzt geht's los gemacht hättest, ne?
Das
Denn das
stimmt.
ist mit allem ja so. Und ich hab das mal zusammengerechnet dann. Ich habe über 400 Stunden Aromatherapie und Duftkommunikation Ausbildung. Weil ich nicht aufgehört habe, auch nach der klassischen Ausbildung, und die ging schon 2 Jahre bei mir. Ich habe dann noch Zusatzmodule gebucht, also zum Beispiel die Psychiatrie-Module, die nicht im Teil der Ausbildung waren. Also es war keine Pflicht, aber es betraf mich ja nun mal. Und dann finde ich das so spannend, wenn Menschen die Idee haben, in 48 Stunden, was dann so an 6 Tagen Kurs ist, können Sie das Gleiche wie ich mit 400 Stunden und zig Jahren Berufserfahrung? Das kriege ich nicht in diese Zeit gepackt. Da kann ich mich so bemühen, wie ich möchte. 48 Stunden bleiben 48 Stunden, ne?
Das stimmt, ja.
Und
Also.
ich kriege dann immer so als Feedback, deswegen habe ich mich ja auch für eine Modulausbildung entschieden, dass sie dann häufig Angst haben, das anzuwenden. Und dann so das Wissen wieder in der Schublade verschwindet. Und das finde ich so schade, dass aus Angst, das dann wirklich auszuprobieren, es dann gar nicht gemacht wird.
Ja, das ist super schade, genau, weil es so viel Potenzial halt hat, ja.
Ja, total, total. Aber dann merken sie hinterher, oh, ja, so das eine Wochenende oder jetzt 2 Wochenenden, das hat wohl doch noch nicht gereicht. Und also eigentlich geht das Lernen ja los, das ist wie mit dem Führerschein auch. Wenn wir den gemacht haben, sind wir eigentlich noch eine Gefahr für den Straßenverkehr.
Ja, das hast du schon gesagt, ja.
Wir können ja gar nicht auch im Rahmen dieses Führerscheins alle Verkehrssituationen durchspielen. Wir waren mal auf der Autobahn, wir waren mal auf der Landstraße, wir sind auch vielleicht mal nachts gefahren. Aber ich hatte dann zum ersten Mal Probleme, als ich in einem Parkhaus war und kam die Rampe nicht hoch. Das haben wir nicht gemacht in einer Fahrstunde, ne?
Ja,
So,
absolut.
da hatte ich zum Glück meinen Papa mit, der ist da, wir sind dann ausgestiegen und er hat das Auto da diese Rampe im Parkhaus hochgefahren. Ich an der Stelle wäre hier halt Tilt-Error gewesen, ne? So, und so stelle ich mir das dann auch immer vor, oder so ging es mir ja auch mit der Aromatherapie. Nach dem ersten Modul saß ich da und dachte, ja, okay, wie mische ich denn jetzt was? Mische ich überhaupt was? Was für Öle nehme ich? Kein Schimmer, riecht das gut? Also mir ging es ja genauso, ne? Oder jetzt, wenn ich mir Yoga vorstelle, Gott, welche Asanas nehme ich? Wie muss die Abfolge sein? Können die das umsetzen? Ist das zu schnell, zu langsam, zu, keine Ahnung? Brauche ich zu lange? Habe ich jetzt zu wenig, zu viel drin? Das muss man ja rausfinden.
Ja.
Das können wir nicht nach einem Wochenende. Also den möchte ich sehen, der das nach einem Wochenende sicher und souverän und alles kann. Und so ist es eben auch beim Atem. Also bei mir war, wie gesagt, so zwei, drei Zähltechniken haben wir gelernt, die Wechselatmung, Flankenbrust, Bauch, das war's. Und ich fand das tatsächlich ein Stück weit gefährlich. Jetzt werde ich dann mit so einem Halbwissen losgelassen und darf theoretisch Atementspannung und Atemtherapie machen. Und habe mich dann nie wohl mitgefühlt, auch mit den Patienten auf Station nicht. Ich hatte immer Sorge, bringe ich die jetzt noch tiefer in eine Hyperventilation oder was mache ich, wenn die da nicht wieder rauskommen und überhaupt. Genau. Deswegen habe ich ja bei dir auch Pranayama dann gebucht und mir das mal angeschaut, weil das so viel mehr ist. Ich dachte, okay, wenn Inga 2 Tage eine Fortbildung macht und ich kenne drei Zähltechniken, das ist dann wohl unvollständig.
Ja.
So. Ne? Fand es so super schön, dass es eben auch so vielfältig war und auch nochmal auf die Anatomie eingegangen ist. Ne? Und da weiß ich immer nicht, was diese ganzen Dinge, die jetzt eben nicht staatlich anerkannt sind, wie eine Krankenpflegeausbildung oder ein Medizinstudium, wo es ja ganz klar ein Curriculum gibt, das, 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 das müssen die lernen in der und der Zeit und dann gibt es am Ende eine Prüfung. Wie das mit diesen ganzen, sag mal, alternativen Coaching-Tools ist. Das ist ja so eine Gefahr, dass jeder Hinz und Kunst das macht und natürlich auch ein Potenzial an Möglichkeiten, so wie bei dir, wie du ja auch Fusion Flow genutzt hast. Genau, erzähl doch mal kurz was zu Fusion Flow. Du wirst ja Master Coach und ich werde in den Genuss kommen deines Master Coachings.
Ja, oh Mensch, ja, da freue ich mich schon sehr drauf. Das wird ein ganz spannendes nächstes Jahr. Genau, also. Ja, Fusion Flow ist ja eine Methode, die unsere gemeinsame Mentorin Kim Cassandra Schmidt entwickelt hat, die wirklich dieses Konzept von der ja, Betrachtung von Körper, Geist und Seele absolut erfasst hat. Also da geht es ja auch um Embodiment, um Verkörperung eben, um Tools, mit denen wir erstmal vielleicht reinkommen können, die für uns einfacher zugänglich sind, also die sich um den Körper drehen, ne? Also diese Fusion Flow Praxis, das ist ja was ganz, ganz Intensives mit Pilates-Elementen, mit sehr viel mit Elementen, die sich wirklich um unsere Körpermitte, also unsere innere Stärke, unser Manipura-Chakra, ne, also Solarplexus-Chakra drehen, um uns eben vorzubereiten und dann aber auch ja halt diese zauberhafte Welt der Krafttiere mit einbezieht, die schamanische Elemente mit einbezieht, die Kim ist ja in der Huna-Philosophie ausgebildet und ja, die uns kleine Alltagsinseln schaffen lässt über Rituale, die Arbeit mit den Archetypen ist da integriert und ja, ich weiß gar nicht, was ich alles erzählen kann. Also ihr merkt auf jeden Fall, ich bin begeistert. Ja,
Und es ist
es
sehr vielfältig und eben auch modular und
genau.
geht eben auch nicht über, ich sag mal, nur einen Monat. Es sind schon mehrere Monate, wo es Zeit zum Integrieren gibt.
Genau, also die Ausbildung hat jetzt, ich habe das ja am Stück sozusagen gemacht und das war, ich glaube, 15 Monate oder 16 Monate waren das im Endeffekt. Genau, wo man Stück für Stück eben von der Basis auf immer tiefer in die Materie eingestiegen ist und ganz viele unterschiedliche Coaching-Tools kennengelernt hat und vor allen Dingen auch wahnsinnig viel eben Wissen über diese Themenbereiche, ne? Also das war intensiv. Ich habe eben zwischen den Modulen ganz viel Zeit zum Integrieren, immer wieder auch Aufgaben, die wir bekommen haben, die wir sozusagen zwischen den Modulen dann kreieren durften, umsetzen konnten. Und das hat für meine persönliche Praxis ganz, ganz viel gebracht. Wie du es gesagt hast, dieses selber erleben und erfahren und sich ja, über Integration überhaupt auch nochmal ja, Dinge selber beizubringen und zu erforschen, die man dann auch weitergeben kann, die eben über, ich weiß, dieses Öl macht dies oder dieser Archetyp bedeutet das, ne, so weit hinausgehen. Das war wirklich super schön und absolut hilfreich und gibt ganz viel Sicherheit halt, ne? Weil du hast einfach die Dinge schon oft gemacht, du hast mit unterschiedlichen Menschen gearbeitet und du hast mit dir selber gearbeitet. Das ist ein ganz großer Schlüssel, auch im Pranayama für mich. Also ja, das war intensiv, aber wundervoll.
Ja, ich habe ja so Züge mitbekommen. Ich habe ja drei Module, dann habe ich mich auch eingebucht und da habe ich das ja dann erlebt, auch wie intensiv diese Aufgaben zwischendrin waren. Ich habe dann im Social Media gesehen, bei euch Teilnehmerinnen, ja, nee, gar keine Zeit gerade hier, das steht gerade an die Aufgabe und ja, und habe mich dann auch mal in einer Fusion Flow Yoga-Stunde wiedergefunden und spätestens da wurde mir klar, oha, ich muss mal mich mit meinem Atem beschäftigen, weil ich da tatsächlich außer Atem kam, durch diesen, ja, flowigen Ablauf, der sehr intensiv war. Und so bin ich tatsächlich zum Yoga gestolpert. Ich habe immer geteilt dann, ich mache aus Versehen Yoga, weil mir das nicht bewusst war, dass ich mich da in einer Yogastunde befinde. Ja. Genau, inzwischen mache ich das auch regelmäßig und bin da so ein bisschen im Thema. Kim wartet ja darauf, dass ich mich für die Yoga-Ausbildung anmelde. Mal gucken.
Das wäre natürlich schön.
Vielleicht irgendwann. Ja, so weit sind wir da noch nicht. Erstmal jetzt Fusion Flow. Da möchte ich auf jeden Fall die anderen Module noch kennenlernen und da freue ich mich total drauf. Ja, es wird dann so mein großes Projekt 2025, Fusion Flow und Traumatherapie.
Oh, schön.
Ja, und ich glaube auch so in der Traumatherapie, da nutze ich ja jetzt schon Reiki. Das, was du jetzt dann im Dezember mit mir dann lernst im Modul 2, also im zweiten Reiki-Grad Okuden, nämlich die Fernheilung, die Fernenergie. Und das ist es nämlich auch schon, wenn wir uns gegenüber sitzen, also in der Praxis und da ist so ein Meter zwischen uns, dann wäre das schon Fernreiki. Denken immer, das ist ja nur, wir sind dann an komplett zwei unterschiedlichen Orten. Nein, ist es nicht. Auch dann schon, immer dann, wenn wir keine Berührung haben, ist es eigentlich fern. Also jetzt so hier in diesem kleinen Energieraum zwischen eine Handbreit vielleicht über dem Körper, das wäre jetzt noch kein Fernreiki, aber sobald wir wirklich einen Meter und mehr haben. Und das ist ganz wichtig und wesentlich für Traumapatienten, die ich ja vielleicht nicht berühren kann, aufgrund eines Traumas. Und da könnte ich mir eben auch vorstellen, mit Pranayama unterstützend zu arbeiten, allerdings nicht mit Breathwork, weil ich selber Kontraindikationen habe, aber Pranayama. Ja, dass sie eben was mit an die Hand bekommen, weil das finde ich auch so wichtig für Patienten, dass sie wirklich zu Hause dann auch weitermachen können und nicht immer so, oh Gott, ich habe erst in 4 Wochen den nächsten Termin, was soll ich denn bis dahin machen? Ne? Ist ja häufig leider so, dass man ihnen gleich was mit an die Hand geben kann und Kleinigkeiten. Also es muss ja nicht dieser Riesenberg und diese Riesenaufgabe sein. Es führt ja dann wieder nur zu Frust. Aber ich glaube, da gibt es ganz tolle Tools aus Fusion Flow oder ein Krafttier mit an die Hand geben, was einen begleitet. Ja, das ist so meine Vorstellung für nächstes Jahr.
Ja, das hört sich wunderschön an. Also das wird, ich weiß, das wird gigantisch. Das weiß ich wirklich. Und genau wie du es gesagt hast mit dem Atem, hat man wirklich so diese direkte Verbindung einfach von Körper und Geist. Ne? Also durch diesen Aspekt eben des achtsamen Atems. Also der Atem ist ja normalerweise ganz unwillkürlich und begleitet uns, schenkt uns das Leben. Aber wenn wir dann wirklich unseren Fokus darauf setzen und eine Intention beigeben, können wir wirklich ganz rasch einfach uns ja mit uns selbst wieder verbinden, halt Körper und Geist in Einklang bringen. Und das muss ja keine ausgefeilte Atemtechnik sein. Das muss nichts Herausforderndes sein, wie jetzt Kapalabhati oder also oder was Intensiveres, Feueratmendes, ne? Man kann da wirklich einfach in eine sanfte Atmung gehen, die wirklich für eigentlich alle, bis auch vielleicht frisch am Bauchraum operierte Menschen möglich umzusetzen ist, wo man in den weichen Bauch hineinatmet, das Zwerchfell noch einbezieht und vielleicht erstmal versucht, nur den Einatmen und den Ausatmen gleich lang werden zu lassen, um eine Kohärenz herzustellen. Und deswegen fand ich es so wichtig, eben auch diese physiologischen und wissenschaftlichen Aspekte in die Ausbildung zu integrieren, damit ich weiß, okay, ich sage dem das. Dem tut es gut, ich weiß, dass es ihm gut tun wird, aber warum ist das so? Na? Also das war mir ganz wichtig mitzugeben, dass man weiß, ja, ich beeinflusse über den Atem eben auch mein Nervensystem. Und mein Nervensystem hat ein System, also, oder hat einen Anteil, der mir ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit vermitteln kann. Ein Anteil, der eben dieses permanente Außenwahrnehmen, also Aufnehmen von Reizen, also Abscannen sozusagen der Umgebung, so ein bisschen mal zur Ruhe kommen lassen kann. Und das ist für viele Menschen schon einfach hilfreich, sich einen Anker zu setzen im Alltag. Ich setze mich jetzt hin und atme 5 Minuten ganz bewusst. Berühre mich da vielleicht selber, wenn ich das möchte, um den Atem zu spüren und zu wissen, wohin muss ich den lenken. Und nehme mir diesen Raum, eine kleine Auszeit. Ja, und komm dann bei mir an. Und das ist wirklich absolut wohltuend. Das kann man auch auf der Toilette machen. Wenn man sagt, ich habe kaum eine Pause, ich muss der Arbeit. Wenn andere machen eine Raucherpause oder gehen halt eben mal ins Bad. Und dann sitzt man halt dorthin und atmet für sich. Bekommt ja keiner mit hinter der Tür, was man da macht, ne? Ganz
Ja,
viel.
das erinnert mich so an die Klinik. Da war die Toilette häufig der einzige Ort, wo jetzt auch mal kein Patient klopfte. Im
Genau.
Neubau war dann auch das nicht mehr der Fall. Da war dann nämlich unsere Personaltoilette auf dem Akutflur. Das war ein bisschen baulich ungünstig gelegt, will ich mal sagen. Es stand dann schon so eine Traube von Menschen vor der Tür, wenn du wieder rauskamst. Ja, aber das mache ich eben auch total gerne, auch so gestresste Mamas. Wir beide sind ja auch Mama. Wir kennen das. Kinder kommen bis zu einem gewissen Alter mit auf die Toilette. Und dann später ist der Ort, wo man legitimerweise als Mutter 5 Minuten oder auch mal länger hingehen darf, die Toilette.
Genau.
Ja, einfach so, ne? Und dann kommt wieder das Alter, meine sind ja schon im Teenageralter, wo auch das dann nicht mehr legitim ist, weil dann haben sie ja gerade was und dann bist du weg. Also es geht ja auch nicht, ne? Immer bist du dann gerade weg, wenn sie 5 Minuten ein Mitteilungsbedürfnis haben und du siehst sie aber die restlichen 23 Stunden nicht. Ja,
Du
genau.
verpasst den Zeitpunkt nicht, an dem es legitim ist, alleine auf die Toilette zu gehen.
Ach so, da seid ihr noch nicht? Oh, okay, gut. Also wir sind jetzt wieder bei, ne, aber sie sind ja jetzt schon 16 und fast 18. Der Große noch älter, aber das erinnere ich halt noch gut. Und vielen geht es ja ähnlich so, auch auf der Arbeit, ne? Die Raucher haben da tatsächlich immer so den Vorteil, sich die Raucherpausen zu nehmen. Ich bin dann immer aus sozialen Gründen mitgegangen zur Raucherpause. Wobei das jetzt auch nicht schön war, aber gut. Toilette finde ich super, ne? Also irgendein Ort und theoretisch kann man ja, wenn das jetzt keine Atmung ist, die auffallen würde, auch noch an der Bushaltestelle immer und überall machen, ne? Also das finde ich halt so toll. Und was du ja schon sagst, ist, es ist etwas Unwillkürliches und wenn wir es lenken, können die Menschen ja auch so eine Selbstwirksamkeit erfahren.
Absolut.
Was häufig ja fehlt, gerade so bei Patienten, wenn wir jetzt von so einem Klientel ausgehen, denen fehlt das ja. Und sie haben ein Erfolgserlebnis, Selbstwirksamkeit, Erfolgserlebnis und dieses mit sich selber sicher sein können, ne? Und nicht im Außen, weil du sagst ja, ne, wir scannen unsere Umgebung ab und es gibt diese ganzen äußeren Reize. Und viele meiner Patienten suchen auch Sicherheit im Außen und finden sie da nicht, weil es sie da nicht gibt. Die gibt es ja nur in uns. Und deswegen finde ich das so wertvoll.
Ja.
Im Tools, wo wir nicht erstmal. Ja, Equipment brauchen.
Mit den Atem hat man dabei, genau.
Ja, total. Und das wird leider, finde ich, auch so medizinisch unterschätzt. So einfache Nervensystemregulation. Ich meine, da sind wir in der Klinik natürlich immer schnell mit Medikamenten. Klar. Aber mir fehlt da halt, okay, und was gibt es denn noch? So, natürlich brauchen wir Medikamente an bestimmten Stellen und auch Operationen und all diese Verfahren brauchen wir. Zu bestimmten Zeitpunkten, aber ja nicht immer. Und irgendwann darf ja vielleicht auch mal der Moment kommen, gerade so bei meinem psychisch Erkrankten, wo man ihnen zugesteht, was auszuprobieren, was ihnen neben einem Medikament helfen kann.
Ja, und was sie selber eben auch dabei haben, was du schon gesagt hast.
Genau, ja.
Ja.
Ja, weil auch Medikamente haben sie ja nicht immer dabei. Da erinnere ich noch die Tagesbelastungserprobungen. Dann haben sie das vergessen, das Bedarfsmedikament. Dann haben sie angerufen, oh Gott, ich muss jetzt zurückkommen, ich muss es abbrechen, weil ich habe das Medikament für den Notfall nicht mit und überhaupt. Das waren so Momente, wo ich dachte, hätten wir ihnen vielleicht noch was anderes an die Hand gegeben.
Ja, weil das kreiert dann wieder Abhängigkeit, ne?
Ja.
Und das, was man hat, wenn man irgendwas, also sich sehr anders selber helfen kann, ohne etwas, was man bei sich trägt, dann ist
Ja.
das wirklich Freiheit, ne?
Ja, total. Und eben auch dieses nicht abhängig machen, finde ich ganz, ganz wichtig. Das ist ja in unserem Gesundheitssystem auch so ein Thema, sagen wir mal so.
Ja, das stimmt. Und
Ne?
was ich auch in dem Kontext eben so wichtig empfinden würde, ist, dass wir den Menschen eben nicht auch nur mitgeben, hier, wenn es dir gerade wirklich so richtig schlecht geht, dann kannst du das und das machen, sondern vielleicht wirklich so ein bisschen präventiv einfach mal den Blick ausrichten würden und zu sagen, wie kann ich mich denn eigentlich stärken? Wie kann ich denn resilienter werden? Wie kann ich mich vielleicht, oder was kann ich tun, damit ich vielleicht nicht mehr so tief in eine Emotion hineingehen muss, wenn die dann plötzlich so aufkommt. Also einfach ein Handwerkszeug, was da schon so ein bisschen vorbereitend und stabilisierend wirken kann, was man im Alltag praktiziert, und zu einer Routine, werden lassen kann, oder um überhaupt die Grundlage zu haben, unsere Muster, die wir haben, so ein bisschen zu verändern, ne, und umzustrukturieren, weil die Reaktionen, die kommen, in ja, Attacken, sage ich mal, oder wie auch immer man das nennen möchte, aber das ist dann ja völlig unwillkürlich. Und da dann dazwischen zu kommen, ist viel schwerer als ja, mich vorher schon darauf vorbereitet zu haben oder halt einfach so einen stabileren Grundrhythmus, sage ich mal, in meinem Nervensystem, in meinen Emotionen zu haben, um diese wahnsinnige Auslenkbarkeit nach oben, nach unten nicht mehr so intensiv erfahren zu müssen. Ne?
Ja, absolut. Also da bist du ressourcenorientiert unterwegs.
Ja, schönes Wort, schöneres Wort, was ich jetzt hier
Ne?
gerade
Genau.
so versucht.
Was wir ja leider noch nicht so praktizieren im Gesundheitswesen. Aber natürlich, und Resilienz ist immer die gute Nachricht, auch wenn das einige meiner PatientInnen nicht hören möchten, kann ich auch verstehen. Resilienz kann jeder lernen. Also wir sind auch nicht Opfer unserer Gene oder weil das schon immer so war, muss es auch immer so bleiben. Kann das alles lernen, wie du ja sagst, ne? Indem man auch so eine Routine entwickelt zu bestimmten Dingen. Und was das dann letztendlich ist, ob es Yoga ist, Öle sind, Pranayama, whatever. Hauptsache, wir haben irgendwelche Tools an der Hand, die uns da unterstützen können, auch schon vorher.
Genau, ja,
Ja.
das finde ich ganz
So.
wichtig zu sagen, ja.
Liebe Inga, wie können wir denn, also ich habe ja schon mit dir gearbeitet, wie können denn die anderen Menschen mit dir arbeiten? Was gibt es denn da aktuell so für Angebote bei dir?
Ja, also ganz aktuell gerade und verfügbar ist tatsächlich eine Rauhnachtsbegleitung, die ich anbiete. Das ist ein Online-Kurs mit ja, Einheiten eben mit Yoga, mit Ritualen, mit Kakaozeremonie, mit Atem, die auf diese Rauhnächte eben abgestimmt sind und die man in seinem Tempo dann über eine Online-Plattform sich anschauen kann, verinnerlichen kann, gepaart mit einem richtig schönen Workbook, das ich erarbeitet habe. Also so ein ganz liebevoller Begleiter einfach durch diese Zeit der Rauhnächte, die man ja so zum Reflektieren, zur Innenschau nutzen kann für sich selber und auch ein bisschen für die Ausrichtung auf das neue Jahr. Genau. Und im neuen Jahr wird dann auch wieder es möglich sein, mit mir im 1:1 zusammenzuarbeiten. Da bin ich jetzt bis Ende des Jahres ausgebucht, aber im neuen Jahr darf ich da wieder mehr einsteigen und die Menschen eben im Bereich des Spiritual Life Coachings unterstützen. Natürlich auch immer im ganzheitlichen Kontext. Also ich habe auch eine ayurvedische Ausbildung und ich gerade auch im Ayurvedic Breathwork weiter, was auch ein Pranayama ist.
Spannend.
Und all diese Elemente fließen eben in diese 1:1-Räume hinein. Und ja, die Begleitung mache ich vor Ort, die mache ich aber auch online. Und ja, mein Jahreskreis für das nächste Jahr startet auch wieder. Also es ist auch ein Fusion Flow, a Soul Circle sozusagen, wo ich jetzt dieses Jahr schon 15 Frauen begleitet habe durch die Jahreskreisfeste.
Schön.
Ja, wo wir uns da an der Natur orientiert haben, ihren Qualitäten. Und genau, das sind so die aktuellen Elemente. Ja.
Ach, ja, und wäre ich in der Pfalz, wäre ich schon längst bei deinem Jahreszirkel dabei. Ich schaue dann immer sehr sehnsüchtig die Storys von deinen Teilnehmerinnen. Das ist echt, echt schön, was du da kreierst. Und die wirken alle so happy und entspannt. Also, ja. Weil ich habe hier vor Ort auch einen ganz tollen Frauenkreis, der eben eine andere Ausrichtung hat. Also ich bin auch in einem Jahresfrauenkreis. Tatsächlich aber wird das wie eine Gruppentherapie. Also es ist, ja, nee, es ist wunderbar, es ist schön, es ist spirituell, auch mit schamanischen Elementen. Sie macht es ganz, ganz zauberhaft. Hat eben einen anderen Fokus, war mir auch nicht so klar vorher, aber ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Ich war schon im Halbjahreskreis vorher, ist fantastisch. Bin jedes Mal gespannt und schockiert zugleich auf die Abende. Ja, es ist immer sehr intensiv.
Ja.
Das glaube ich, ist es bei dir auch. Also vielleicht komme ich ja. Sehen wir uns denn eigentlich nächstes Jahr? Das muss ich ja zum Abschluss noch mal fragen. Sind
Ja.
wir in Monschau im Mai zusammen?
Wir sehen uns im Mai.
Oh, wie schön.
Jeden Fall, da sehen wir uns dann live und in Farbe, ja.
Haben wir schon mal ein Highlight für nächstes Jahr?
Genau, ja, da
Ja,
freue ich mich.
und du bist mein fast vorletztes Highlight in diesem Jahr, wo wir diesen Podcast heute aufnehmen. Ein paar kommen noch und ja, es neigt sich ja schon dem Ende.
Ja, ach schön. Ich danke dir für den schönen Austausch.
Ja, ich danke dir auch ganz herzlich, liebe Inga. Es war sehr informativ und einfach schön, mit dir auch nochmal wieder zu sprechen, mal außerhalb von Ausbildungen und so. Und danke, dass du dabei warst. Also ich verlinke natürlich in den Shownotes den Kontakt zu Inga, ihren wundervollen Angeboten. Und dann bedanke ich mich auch, dass du bei dieser Folge bis zum Schluss dran geblieben bist. Und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss, auch von mir.